mir zu sagen. Mein Name ist Andreas Herhaus. Ich komme tatsächlich aus Schwelm, nicht aus Wuppertal. Ganz wichtig, ich mag lieber den Rheinland rüber, aber das ist so die Grenze. Die einen wohnen immer auf der falschen Seite der Grenze. Das ist immer so eine Sache. Da ist so die Grenze Rheinland Richtung Westfalen. Und fröhlicher ist es meistens im Rheinland, finde ich zumindest. Von daher komme ich aus Schwelm, bin 48 Jahre, bin verheiratet mit Miriam. Wir haben zwei Jungs, der eine ist 17 und der andere ist 14 und das ist ein sehr spannendes Alter. Das ist so die Zeit, wo man Papa nicht mehr immer braucht und Papa auch ein bisschen döver wird, weil das alles selber erkannt und erfahren wird und das schmerzt ein bisschen. Aber es ist so dieser Loslassprozess, der fängt an. Das ist eine spannende Zeit. Und beruflich bin ich, wie soll man es mal sagen, ich bin so eine Art Berufschrist irgendwie. Also ich arbeite in einer Gemeinde, bin aber kein klassischer Pastor. Ich hatte viele Jahre eine kleine Firma. Und irgendwann gab es eine Situation, unsere Gemeinde wuchs und es entwickelte sich weiter. Und da gab es ein sehr, ich sag mal, ein krasses Calling von Gott. Und der hat gesagt, hör mal, du musst was ändern. Ich brauche dich an einer anderen Stelle. Und dann musste ich meinen Beruf aufgeben, den ich sehr gerne gemacht habe. Habe da so alles abgewickelt und bin dann hauptberuflich in die Gemeinde gewechselt. Und das als nicht Theologe, sondern mein Part war eben das, was man im Wirtschaftsleben auch macht, eine Gemeinde entwickeln. Das ganze Thema Teams bauen, Menschen zusammenführen. Wie können wir in die Stadt gehen und so weiter. Und die Sache ist jetzt, glaube ich, 7 Jahre alt. Und in der Zwischenzeit, das ist mein Ehrenamt, was ihr hier sonntags oder in der Woche Ehrenamt macht, ist außerhalb unserer Gemeinde, nämlich im Christusforum. Das Christusforum ist ein übergeordneter Bund im BEFG. Und da haben wir uns kennengelernt, Frank, ne, und Sigrid, ich glaube, hier dich haben wir auch mal auf einem Treffen kennengelernt. Ja, wenn man so ins Gespräch kommt, dann ist doch, komm doch mal vorbei. Und jetzt stehe ich hier. Ja, genau. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, das heißt gerade genug Glauben. Das ist mal so die Überschrift über diese halbe Stunde, die wir zusammen haben. Und ich möchte euch mal so in eine Challenge und eine Herausforderung von mir mit hineinnehmen. Ich bin so zweite Hälfte 40, man hat so ein paar Sachen in seinem Leben erlebt, hat man mit 20 auch schon, mit 25 auch schon und so weiter. Und es gibt immer wieder Phasen, wo du an einen Punkt kommst, wo du gerade nicht weißt, was ist eigentlich der nächste Schritt? Das kann was ganz Privates sein. Vielleicht stehst du vor einer Beziehungsfrage, vielleicht vor einer beruflichen Frage, vielleicht irgendeine Änderung im Umzug. Man weiß gerade nicht, was ist so der nächste Schritt. Bei uns in der Gemeinde ist es gerade so, dass wir schauen, was ist der nächste Schritt. Wir müssen uns räumlich erweitern. Das kostet immer Geld, das kostet immer Mitarbeiter und wir wollen. Irgendwie haben wir so eine Kultur entwickelt, wir sind das, die möglich machen. Also dass Menschen, die in ihrem Ehrenamt da sind, Dinge möglich machen. Das darf man nicht überreizen, aber man kann es auch mal challengen oder herausfordern, die Leute. Und dann stehst du da und denkst, puh, was hat Gott jetzt vor? Was ist eigentlich sein nächster Schritt? Was ist da, also Gottes nächster Schritt jetzt bei mir in meiner Situation, wo wir sagen, hey, wir müssen eigentlich Geld in die Hand nehmen. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir müssen Pläne schmieden. Ist das mein Plan? Ist das Gottes Plan? Ist es unser Plan? Und im Leben hatte ich das oft, bei beruflichen Veränderungen, bei Finanzentscheidungen, wo man sagt, was davon ist jetzt meins und was ist eigentlich der Glauben, den Gott in mich hereingelegt hat, wo es weitergehen kann. Ich persönlich glaube, wir als Christen haben ja mindestens oder mal zwei Hauptaufgaben. Aber bevor die Aufgabe ist, haben wir eine Sache, wir dürfen erstmal sein. Gott spricht uns zu, dass wir seine Kinder sein können. Ganz viel Identität ist vom Sein. Je nach Prägung habe ich das immer oft erlebt, es geht ganz viel über Tun. Und das musste ich echt lernen, dass Gott eigentlich anders ist. Dass er sagt, hey, sei erstmal mein Kind, bevor du ganz viel tun kannst. Und da ist immer so eine Herausforderung, wir sind dazu geneigt, auf der einen Seite wollen wir Gott loben, das haben wir hier gerade getan. Und auf der anderen Seite wollen wir für ihn da sein. Da ist immer die Frage, wo sollen wir für Gott da sein? Als Gemeinden möchten wir, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir können nicht machen, dass jemand Christ wird. Das können wir nicht, das kann nur der Heilige Geist. Und wir sind aufgefordert, in die Nachfolge, die Bibel nennt das Jüngerschaft, zu gehen. Und das, glaube ich, ist so die schwerste Aufgabe, die man so haben kann als Gemeinde, aber auch als Freund von jemandem, als Ehepaar, als Menschen, wo man so unterwegs ist, wirklich in eine Nachfolge reinzukommen. Und ich möchte mit uns mal schauen, wo der nächste Schritt gehen kann, was Gott oder Jesus sich dabei gedacht hat. Jetzt brauche ich mal hier meinen Zettel, den habe ich direkt hier liegen lassen. Guck mal. Und vielleicht schauen wir uns mal einen Bevor wir uns einen Bibelvers anschauen, vielleicht auch mal kurz eine Frage. Glaubt ihr, dass es unterschiedliche Maße an Glauben gibt? Also gibt es viel Glauben, gibt es gar keinen Glauben? Und wenn du dich mal so einschätzt, würdest du sagen, wie ist das überhaupt mein Glaube so? Einfach mal so für mich überlegen. Nimm dir mal eine Situation in deinem Leben, glaubst du, dass du da irgendwie sagst, hey, da habe ich wirklich ein Vertrauen, dass ich mit Gott unterwegs bin? Oder bin ich da gerade ein bisschen herausgefordert? Und in Römer 12 schreibt uns die Bibel, den Vers kannst du mal genau. Gott oder wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das steht in Römer. Das heißt also, Gott sagt, hör mal, ich habe ein Maß an Glauben, was ich dem Andreas zuteile, dem Frank zuteile, dir zuteile, Ingo habe ich gerade noch kennengelernt, dem Ingo zuteile. Kann ich dieses Maß an Glauben, muss ich das annehmen? Wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt hier mal, ich weiß nicht, ob ihr das gerade kennt, Cola hat gerade so Werbung, habe ich gesehen, guck mal, hier ist mein Maß vielleicht. Steht mein Name drauf. Ist das so ein Maß Glauben, mit dem ich so unterwegs bin? Und warum hat mein Bruder vielleicht ein größeres Maß Glauben, wo Gott sagt, hey, ich habe dem einfach ein anderes Maß zugeteilt. Ob jetzt dein Bruder im Christo oder der Leibliche, ist erstmal egal. Aber anscheinend scheint es verschiedene Maße an Glauben zu geben. Und ich habe schon mal gemerkt, die Gefahr ist, dass wir als Menschen uns darauf zurückziehen können. Ich war schon mal in Diskussionen, wenn wir sagen, lass uns das mal weiter überlegen. Lass uns den Schritt mal gehen. Lass uns Gott doch da was zutrauen. Und nach dem Motto, ich habe also so ein geringeres Maß, lass uns das mal lieber, das trauen wir uns nicht zu. Das ist gefährlich, wenn man sich darauf zurückzieht. Also, es gibt verschiedene Maße und wir schauen uns mal ein paar an. Ein Maß steht in Markus 4. Und da gibt es einen Bibelvers, der heißt, Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Das Setting, in dem dieser Satz fällt, ist folgender. Jesus und die Jünger waren unterwegs. Es waren sehr viele Menschen da, die wollten alles hören. Und Jesus hat rauf und runter gepredigt. Dann haben die irgendwann gesagt, so, wir fahren jetzt mal aufs Boot, brauchen ein bisschen Abstand. Gehen alle in ein Boot und fahren über den See. Und dann kam ein richtig mächtiger Sturm auf. Das liest ihr in der Bibel, da kam ein Sturm auf. Ich war mal in einem richtigen Sturm in Alpen, auf einer alten Burgruine, wo man so hingeht, weil man gerade, das Wetter ist gut. Und dann ändert sich das Wetter sehr schlagartig. Und du bist ohne Dach, immerhin war es noch ein fester Boden, in einem Sturm in den Alpen, wo so diese Kugelblitze durch diese Ruine knallten. Ich hatte noch nie so viel Angst. Und jetzt stelle ich mir mal vor, jetzt sind die hier in einem richtigen Sturm und dann wackelt es noch. Man sagt ja auch, viele konnten früher vielleicht gar nicht schwimmen. Und ich sage mal, es ist irgendwie normal, da Angst zu haben. Ich finde das völlig in Ordnung. Und die hatten vorher dolle Sachen von Jesus erlebt. Wirklich verrückte Sachen. Und dann sagt Jesus, warum habt ihr keinen Glauben? Und ich nehme mal so dieses erste Glas hier, so ein leeres Glas, gar nichts, keine Flüssigkeit drin. Und Jesus fragte zu Jüngern, wieso habt ihr keinen Glauben? Und ich stelle jetzt mir die Frage oder euch die Frage, gibt es vielleicht Situationen im Leben, wo du gerade sagst, boah, da habe ich keinen Glauben mehr. Das fühlt sich gerade so leer an. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine berufliche, sehr festgefahrene Situation. Vielleicht etwas, wo du sagst, boah, wir suchen seit langem eine Wohnung und wir finden nichts. Ein unerfüllter Kinderwunsch, was auch immer. Dinge, wo du in deinem Leben gesagt hast, das fühlt sich so an wie kein Glauben. Fühlt sich leer. Kein Glauben. Aber es gibt ja verschiedene Glauben. Und wir schauen uns eine andere Stelle an. Und zwar ist es da auch wieder verrückt. Da kommt ein Vater zu Jesus und sagt, mein Sohn ist echt krank. Zu den Jüngern. Und sagt, es heißt mondsüchtig, glaube ich, stand da. Und die Jünger sollten ihn heilen. Und wir konnten das nicht. Und dann geht Jesus dahin und dann sagten die, boah, wir haben das nicht hingekriegt, kannst du das mal eben machen. Auch verrückt, aber so war das. Und dann steht da Folgendes in Matthäus 17. Er sagte zu seinen Jüngern, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort. Und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Das heißt, wir haben also hier von dem gar keinen Glauben, haben wir auf einmal einen Senfkorn-Glauben. Und ich nehme mal hier so ein Bild von ein bisschen Glauben. So. Senfkorn ist wesentlich kleiner, aber um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und dieses ganz, ganz bisschen Glauben, da sagt Gott bereits, Jesus bereits, da kannst du Berge mitversetzen. Also wir haben gar keinen Glauben, wir haben Senfkorn-Glauben. Und bei diesem Senfkorn-Glauben ging es eigentlich darum, jemanden gesund zu machen. Was wir heute ja uns oft schwer mit tun, das überhaupt noch zu glauben. Und Jesus sagt, ein ganz bisschen Glaube reicht. Warum? Weil der Glaube so wenig ist oder weil der Gott dahinter so groß ist? Vielleicht eine Möglichkeit. Wir gucken uns ein anderes Maß von Glauben an. Das steht in Matthäus 8, Vers 10. Da ging es um einen Hauptmann, der hatte einen kranken Mitarbeiter. Ein Kreuzmann, also damals stand er ein Knecht. Aber er hatte einen Mitarbeiter, der war krank und holte Jesus. Und Jesus sagte, hör mal, ich komme zu dir. Und der Hauptmann sagt, du brauchst gar nicht zu mir kommen, du musst das nur aussprechen. Und dann Vers 10, als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben, nehmen wir mal das Bild eines großen Glaubens, habe ich in Israel noch nie gesehen. Abgefahren. Kein Glaube, Senfkornglaube, großer Glaube. Dieser Mann hatte also anscheinend irgendwie ein anderes Maß an Glauben. Und trotzdem sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr nur so ein ganz bisschen habt, könnt ihr bereits Berge versetzen. Wie sind wir gerade unterwegs? Sind wir dort? Sind wir dort? Oder sind wir dort? Und dann gibt es noch ein weiteres Maß. Und das steht in der Apostelgeschichte. Da ging es um Stephanus. Stephanus war eingesetzt, zwei Apostel als Leiter. Und er eckte überall an. Er sollte gesteinigt werden. Und dann gab es folgende Situation, die steht in der Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen vor dem Volk. Das heißt, wir haben also irgendwie auch noch den, ein bisschen aufpassen auf den Tablett runter, den vollen Glauben. Unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herausforderungen. Ich kann mich an ein Gespräch mit unserem Ranger-Leiter erinnern. Also Ranger sind Pfadfinder, christliche Pfadfinder. Wir haben bei uns einen Stamm vor ein paar Jahren gegründet. Und der kam vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren auf mich zu und sagte, hör mal, wir haben hier so viele Kinder, wir haben nicht die passenden Mitarbeiter. Es ist zu viel. Damals hatten da so 60 Kinder rum, die meisten kannten wir nicht, die kamen so aus dem Umfeld. Und das war alles nebenbei. Neben Job, neben Familie haben die samstags Pfadfinderarbeit gemacht, christliche Pfadfinderarbeit. Da werden also Werte, christliche Werte vermittelt, da wird christliche Botschaft vermittelt, aber auch Umgang mit Schöpfung, Umgang mit den Dingen, die Gott gemacht hat. Das ist eine super Sache. Und wir standen an einem Punkt, wo die Mitarbeiter sagten, boah, wir schaffen das nicht mehr. Wir wissen nicht, wie es geht. Und haben uns hingesetzt, dann gehst du hier Optionen durch und sagst, okay, was können wir machen? Wir können Leute suchen. Wir können Aufnahmestopp machen. Es kommen einfach keine Kinder mehr. Wir können gucken, ob wir uns irgendwie anders zusammentun. Wir können die Zeiten reduzieren. Fängst du alles an? Und dann sagt er, also Matthias hieß er zu mir, hör mal, das kommt gar nicht in Frage. Lieber gehe ich mit Haut und Haaren unter, als wir Kinder ablehnen und nicht annehmen. Gott muss uns neue Leute schicken. Sowas fasziniert mich. Der hatte in dem Moment mindestens ja, vielleicht den Senfkornglauben, der ihm reichte, weil er sah nur ausgebrannte Mitarbeiter. Und das ist ein Wert, den haben wir nicht gern. Wir achten bei uns darauf, dass Leute nicht ausgebrannt sind. Und er sagt, ich gehe weiter. Und faszinierend, wie Leute dazukamen, wie Gott Menschen zu uns schickte, die wir noch nie gesehen hatten. Manche hatten richtig Interesse, auch Erfahrung da drin. Mittlerweile sind es 100 Kinder und wir überlegen, jemanden einzustellen. Und jetzt stehen wir wieder vor der Frage, haben wir das Geld? Haben wir gar nicht. Wissen wir, wo den Ranger herkommt? Such mal einen Pfadfinder ausgebildeten. Fachkräftemangel, aber holla. Das heißt, das ist gar nicht so einfach. Und da kannst du nicht sagen, wir nehmen mal jemanden und die Kinder machen ihm alle einen vor. Aber der muss schon ein bisschen ausgebildet sein, am besten noch pädagogisch und noch in unserer Region oder bereit, so seine hinzuziehen. Den gibt's nicht. Matthias sagt, den gibt es. Der ist schon da. Der ist noch nicht bei uns. Und das merke ich immer wieder, das hilft uns, hilft mir, weiterzugehen, auszukommen. Wenn Gott derjenige ist, der das Maß an Glauben verteilt, wie wir es ganz am Anfang hatten, warum war Jesus so überrascht, dass er kein Glauben, Senfkornglaube, großen Glauben, voller Glauben sah? Eine Hypothese. Darf ich dich mal bitten, mit einbinden? Das ist Cola, ja, also jetzt nichts. Trink einfach mal was. Einfach mal trinken. Ich trinke auch. Ist gut? Ja? Mehr oder weniger? Reicht. Danke. Danke, dass du mitmachst. Ich will euch mal ein Bild malen. Stellt euch mal ganz kurz vor, ohne das jetzt theologisch zu bewerten, ich wäre Gott derjenige, der Glauben zuteilt. Holger. Michael. Michael ist mein geliebtes, geschaffenes Kind, den ich bereits vor Erstehung im Mutterleib kannte, wo ich all seine Herausforderungen in seinem Leben bereits sehe, kenne, wo ich, glaube Zephania stets irgendwo sage, wenn ich an ihn denke, mein Herz jubelt. Das ist Michael, volle Identität in Gott. Und ich stelle ein Maß an Glauben zur Verfügung. Ich habe jetzt hier so ein dreiviertelvolles Maß an Glauben zur Verfügung. Und Michael ist angenommen, super. Michael nimmt das Glas an Glauben an. Und trotzdem stelle ich einfach mal die Frage, danke, dass du es nicht leer getrunken hast, das hätte jetzt nicht funktioniert. Er entscheidet, wie viel Glauben er aufnimmt. Er entscheidet aufgrund seiner Situation in seinem Leben, das Maß anzunehmen, es leer zu machen. Und das finde ich so spannend, dass Jesus mit uns unterwegs ist und wir können in den Situationen, wo wir unterwegs sind, trainieren unser Maß an Glauben. Es gibt nämlich noch ein weiteres. Das finde ich sehr spannend und das möchte ich euch gleich noch vorstellen. Eine Sache vorweg. Ich lege also die These auf, dass wir unser Maß an Glauben erweitern können, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und wir glauben, dass die Bibel uns richtige Aussagen gibt. Gott gibt das Maß an Glauben zur Verfügung. Und trotzdem haben wir verschiedene Arten von Glauben. Können wir unseren Glauben steigern? In der Bibel gibt es einen Mann, der bringt auch seinen Sohn zu Jesus. Und der glaubt nicht, dass er gesund wird. Und er sagt zu Jesus, bitte hilf meinem Unglauben. Wir haben alle eine Geschichte, wir haben alle eine Prägung. Wir haben alle etwas, was uns im Leben ausmacht. Wir haben einen Rahmen, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir uns entwickelt haben, wie wir Entscheidungen getroffen haben, wie wir geprägt sind. Und Jesus weiß das alles. Und ich glaube, wir können immer wieder zu ihm hingehen und sagen, hilf mir in meinem kleinen Glauben. Hilf mir in meinem Unglauben. In der Situation, wo ich bin. Und ich glaube, dass es dann immer wieder weitergeht. Oft versuchen wir ja, Gott zu gefallen durch dem, was wir tun. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir die Dinge, die wir nicht machen können, die Gott zu übergeben. Das Verrückte daran ist, ich muss immer den ersten blöden Schritt machen. Gott sagt immer diesen einen Schritt, das Boot muss ich schon steigen. Auf Jesus zugehen, wie die Männer, musste ich schon machen. Mein Knecht oder mein Sohn sagen, hey, da ist was nicht in Ordnung. Kann ich jetzt übertragen auf alles in meinem Leben. Ich muss das schon irgendwie mit Jesus besprechen. Aber das Geniale ist, er lässt sich drauf ein. Und da gibt es nämlich, und das möchte ich euch vorstellen, das letzte Maß an Glauben. Das passierte in Matthäus 9. Da brachten Freunde ihren gelähmten und kranken Menschen zu Jesus. Und die kamen da nicht einfach hin. Die mussten sich den Weg freikämpfen. Die Bude war knüppelvoll. Die kamen übers Dach. Ließen diesen Mann runter und dann sagte Jesus, sagt die Stelle in Matthäus, Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er sah ihren Glauben. Wir wissen nicht, ob er klein, ob er groß, ob er voll oder ob er was auch immer war. Jesus hat die Menschen gesehen in der Situation, in der sie waren. Sie hatten einen Freund, der litt, der angeschlagen war. In der damaligen Welt gab es keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da gab es nicht Möglichkeiten, wie man sich irgendwie helfen konnte. Es gab keine Bürgergeld, keine Sozialregeln. Der war am Ende. Und diese vier haben gesagt, wir kämpfen uns durch. Was mich immer fasziniert, da steht vorher, es war voll, sie kamen nicht rein. Das heißt, die Leute gehen auch gegen Widerstände mal einen Schritt. Hätten sagen können, ach, weißt du was, Freund, ich weiß nicht, wie er hieß, hier ist voll. Hätte nicht sein sollen. Soll nicht sein. Nein. Sie haben gesagt, wir wollen, wir glauben, dass Jesus das kann und wir wollen dahin. Also klettern sie auf ein Dach. Und das ist umständlich. Das setzt wieder hervor, dass ich das Bequeme verlasse. Sondern ich muss Wege gehen, da wo es halt ein bisschen ruppig wird. Und sie machen das. Und ich glaube, dass das für uns heute auch noch geht. In unserem persönlichen Leben, in unserem gemeindlichen Umfeld, dass wir immer wieder sagen können, mit dem Maß Glauben, was ich von Jesus bekommen habe, kann ich ihm hingehen und sagen, das bringe ich dir. Hilf mir. Wie ist der Schritt? Was geht weiter? Ich möchte euch einfach aus zwei, drei Sachen aus meinem Leben erzählen, wo dieses gerade genug Glauben uns immer wieder weitergebracht hat. Eine Situation war bei uns, als wir 1996 unsere Gemeinde gründeten oder starteten, die kam aus einer schwierigen Situation heraus, da waren so 50 Leute, die haben gesagt, wir wollen aber weitermachen. Und wir wollten unsere Freunde und Nachbarn erreichen. Wir haben damals geglaubt, es geht auch über Medien, über halt wichtige Dinge, die man so im Gottesdienst braucht. Habt ihr ja auch alles hier, Beamer und Wand und so. Wir hatten das damals nicht. Und dann ging es aber los, boah, das kostet Geld, das muss installiert werden. Und es war 1995, das hatten nur die ganz großen Hippen. Für uns war das ungewohnt. Und dann gab es aber Leute, die haben gesagt, damals waren das, ich glaube, 20.000, weiß ich nicht, Euro oder Mark. Für uns eine unvorstellbare Summe Geld. Und dann haben Leute gesagt, wir glauben, dass wir uns einfach neu aufstellen müssen und möchten das gern tun. Technik invest, Wahnsinn. Wir wollen doch in Menschen investieren. Trotzdem haben wir damals in Technik investiert. Und es gab Menschen, die hatten genug, gerade genug Glauben, dass sie sagten, das bisschen, was wir machen können, machen wir. Und irgendwie kamen Menschen dazu, nicht durch die Technik, das wäre mir jetzt zu einfach. Ja, aber es kamen neue Menschen dazu, es kamen Kinder dazu, es kamen Familien dazu. Und wir brauchen irgendwann einen Jugendmitarbeiter. Können wir nicht bezahlen? Und wo sollen wir den finden? Und wie geht das alles? Und wir merken aber, dass Leute schon wieder weggingen, weil so ein Punkt erreicht war. Es gibt so einen Lebenszyklus von Gemeinden oder auch von anderen Organisationen, Firmen, von einem selbst. Wir waren so an einem Punkt, wo wir gedacht haben, boah, wir müssen was Neues machen. Und dann der Großteil hat gesagt, das können wir uns nicht erlauben. Es gab wieder ein paar Leute, die haben gesagt, das müssen wir uns erlauben. Und die hatten gerade genug Glauben, um ein paar Euro zusammenzulegen als Anzahlung, damit jemand kommen konnte. Die hatten gerade genug Glauben. Und dann irgendwann ging es weiter. Wir hatten die Situation, dass unser Raum zu eng wurde. Und wir hatten ein Grundstück, also eine Kirche bekommen. Und die konnten wir kaufen, wir hatten kein Geld. Und es ist so anstrengend, so eine Gemeinde von A nach B mitzunehmen. Es kostet eine Extrameile. Aber es waren Menschen, die hatten gerade genug Glauben. In der Zeit ging es mir sehr schlecht. Beruflich, weiß ich, vielleicht kennt der eine oder andere, wenn du so alles machen willst, wenn du meinst, es geht ohne Grenzen. Im Beruf, in der Familie, in dem Ehrenamt, in der Gemeinde. Und dann kommst du immer an einen Punkt, dann geht gar nichts mehr. Mediziner nennen das so Überlastung. Ich weiß nicht, ob es ein Burnout, sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall psychisch richtig schlecht. In der Zeit zerstritteten wir uns in der Kirche. Und wir haben überlegt, wollen wir nicht alles wieder verkaufen? Wir sind gerade hier eingezogen. Macht keinen Sinn. Es gab ein paar Leute, die hatten sich von außen gesagt, wir holen uns Hilfe und hatten genug Glauben zu sagen, es geht weiter. Bei mir wurden innerhalb kürzester Zeit beide Kinder krank. Chronisch krank. Ich hatte meinen Job aufgegeben, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr. Und dann sitzt du da im Haus mit zwei Kindern. Ich hatte nichts Neues. Und dann bringt sie noch die eigene Schwester um. Und das alles in 3 Tagen. Ich habe fast jeden Abend über 2 Wochen vorne auf so einer Treppe bei uns im Haus gesessen und nur gesagt, hey, was soll der Scheiß? Was passiert hier gerade? Aber meine Frau und ich, wir hatten gerade genug Glauben, um uns wieder aufzuraffen und morgen für morgen aufzustehen und uns den Dingen zu stellen, die auf uns zukamen. Wir hatten Freunde, die für uns gebetet haben, die genug Glauben hatten, wie bei diesem Mann, von dem Matthäus schreibt, die gesagt haben, wir beten, damit die Familie wieder auf die Beine kommt. Und so haben wir das immer und immer wieder erlebt. Und trotzdem stehe ich jetzt für einen Punkt bei uns in der Gemeinde, wo ich mich frage, trauen wir uns das? Und du fällst automatisch wieder in dieses, wir müssen jetzt eigentlich den ersten Schritt gehen. Wir müssen wieder investieren, Geld, was wir nicht haben. Glauben, den wir gerade nicht glauben zu haben. Und ich hoffe, dass wir auch hier wieder Leute finden und ich dazugehöre, dass wir sagen, wir haben gerade genug Glauben, um wieder den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte das einfach mal auf dich, auf euch überlegen. Was ist gerade dein Päckchen? Was ist gerade deine Herausforderung? Du bist heute Morgen hingekommen aus einer Woche, aus einem Monat und vor dir liegt ein Tag, eine Woche, ein Monat. Und da ist gerade unser Zeitpunkt, wo wir hier sind. Die Welt um uns herum ist sehr spannend und macht vielleicht Angst. Und jeder von uns hat aber morgen wieder seinen ganz normalen Alltag. Wo brauchen wir gerade genug Glauben? Wo brauchst du morgen gerade genug Glauben, um dich deiner neuen Herausforderung zu stellen? Wo braucht ihr als Gemeinde genug Glauben, um den nächsten Schritt zu gehen? Das ist einfach mal so Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Gerade genug Glauben, um für den nächsten zu beten. Gerade genug Glauben, vielleicht doch nochmal das ein oder andere Thema anzugehen und einen Schritt zu wagen, der vielleicht gerade unlogisch ist, der vielleicht sogar komisch ist, der irgendwie auch nicht ganz klar ist. All das haben diese Leute hier getan. Die haben unlogische Sachen gemacht und haben sich darauf verlassen. Das Interessante ist ja oft, dass wir manchmal die Dinge nicht verstehen. Und ich glaube, das ist also eine Kernsache für mich, Gott zu kennen, ist besser als die Dinge zu verstehen, mit denen wir unterwegs sind. Ich habe sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben nicht verstanden. Egal ob privat oder bei uns in der Kirche. Und trotzdem haben wir immer wieder gesagt, wir wollen glauben. Und manchmal fühlt es sich an wie ein Senfkorn-Glauben. Manchmal auch wie dieses leere Glas, was am Anfang da war. Und manchmal waren wir, hey, es geht weiter. Und das wünsche ich euch ganz persönlich, dass ihr das einfach nochmal in die neue Woche mitnehmen könnt, als Gemeinde mitnehmen könnt. Ich glaube, dass wir bereits alles haben, was wir brauchen. Manchmal sehen wir das nur nicht. Und Gott hat mit dir und mit euch und mit uns gemeinsam etwas vor, was wir manchmal noch nicht sehen. Und ich wünsche mir manchmal Folgendes. In der Bibel gibt es so, so viele Stellen, die von Überfluss sprechen, wo etwas drüber gehen kann. Ein Überfluss an Versorgung, ein Überfluss an Gnade. Ich habe jetzt mein Handy hinten in der Tasche liegen, da waren noch die ganzen Bibelverse drauf. Könnt ihr alles selber nochmal gucken. Es gibt so, so viele Bibelstellen, wo Gott uns wünscht, dass er durch uns hinfließen kann zu den Menschen. Und das ist das letzte Bild. Wenn wir durch unseren Glauben dahin kommen, dass Gott uns dazu bringt, dass wir überfließen. Dass unser Glaube und unsere Möglichkeiten überfließen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wir können mit dem, was wir haben, auf andere Menschen positiven, ich mal, wirken. Reich Gottes ist ja nicht nur da, wo die Frommen sitzen. Sondern Reich Gottes ist auch da, wo die Menschen sitzen, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, dass es ein Teil unserer Aufgabe als Christen ist, überzulaufen mit dem, was wir haben, zu den Menschen, die Jesus gerne in seinem Team hätte, die er in seiner Gemeinde hätte, die er gerne zu den Ekklesia, zu der Gesamtgemeinde hätte. Und jede Ortsgemeinde und jeder Mensch darf dazu beitragen. Aber es gibt Phasen, wie gesagt, da geht es gerade nicht, aber ich wünsche mir ganz viel von dieser Phase, wo wir überlaufen. Das ist mein Wunsch. Ich bete und ich glaube dann, wie geht es weiter mit Musik? Oder? Ja, genau. Und genau, vielleicht könnt ihr aufstehen. Ich möchte für uns zum Abschluss beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass wir mit gerade genug Glauben unterwegs sein können. Und du kennst jetzt hier jeden in diesem Raum, der gerade zuhört und weiß, ob sich das gerade so nach leer anfühlt. Vielleicht nach diesem ganz kleinen Senfkorn-Glauben. Vielleicht auch nach diesem großen Glauben. In der Bibel in Hebräer werden uns ganz viele Glaubenshelden genannt. Da ist Abraham bei, da ist Isaak bei, da ist Mose bei. Ganz viele Menschen, Männer und auch Frauen bei, die als Glaubensvorbilder genutzt werden. Und ich wünsche wirklich uns heute hier, dass wir von dir neu herausgefordert werden. Dass wir uns einfach trauen, etwas, was vielleicht gerade unlogisch ist, was vielleicht irgendwie wirklich ein Schritt nach vorne ist, ein Einstieg in ein Boot. Vielleicht sind wir gerade mitten in einem Sturm und dieses ganze Glas hier wird gerade so durchgeschüttelt. Vielleicht ist auch alles gerade super und wir sind kurz vor dem Überlauf, dass wir sagen, boah, ey, es geht richtig gut. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns hier berührst, dass du uns neu zurüstest. Für diesen Sonntag, für die Woche, für den Monat. Dass wir einfach wieder immer neu mit dir unterwegs sein können. Das wünsche ich, dafür bete ich. Amen.